Mein Name ist Irene Cook und ich heiße dich ganz herzlich auf meinem Podcast Neue Musik Leben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr, sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurker.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren und wirst über alle meine Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast spreche ich mit dir über Themen rund um die neue Musik und ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Das, was mir ein Herzensanliegen ist, wie diese Menschen ticken. Ich liebe Menschlichkeit. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und falls ihr diese nicht kennen solltet, ja, geht auf die Webseite und schaut euch um. Es ist wirklich ein sehr wichtiges Blatt, sehr informativ. Und ihr wisst über alles Bescheid, was los ist, vor allem auch die ganzen kulturpolitischen Angelegenheiten. Ja, ich freue mich immer wieder, so großartige Gäste zu haben, wie auch heute. Und alle meine Gäste sind ja so, so großartig. Heute habe ich für euch den Sänger und Komponisten Valentin Ruckebier. Und ja, ich habe ihn zuerst als Komponist wahrgenommen. Dann habe ich gemerkt, oh, jetzt singt er und er singt richtig gut und ist auch mittlerweile hier an unserem Opernhaus, also Deutsche Oper am Rhein, fest engagiert, fest im Ensemble. Und er findet dennoch Zeit zu komponieren. Also jetzt lernt ihr Valentin Ruckebier hier in diesem Interview kennen.
Ja, einen wunderschönen guten Abend, auch ein Hallo an alle, die hier sind. Das ist auch für mich dann immer nochmal ganz anders und irgendwie aufregend, so live mit Ihnen anwesend. Das heißt, wir erhöhen jetzt die Spannung. Ich heiße Sie also alle zu dem Podcast Neue Musik Leben willkommen und natürlich ganz herzlich meinen Gast, Valentin Ruckebier.
Hallo, ja, danke schön.
Und ja, ich bin sehr neugierig über vieles, was ich von dir wissen möchte, aber auch wir starten mal ganz basic. Wie bist du zu dieser neuen experimentellen Musik überhaupt gekommen?
Ja, bei mir war es gar nicht so spannend eigentlich, also ich habe recht früh ein Instrument lernen dürfen, Geige bei mir und dann später, 4 Jahre später, Klavier. Und ich habe dann ein bisschen geklimpert, wie es so schön heißt. Und diese Stücke, die dabei entstanden sind, waren meine ersten Kompositionen. Mein Papa hat das damals noch aufgeschrieben, weil ich das selber nicht konnte im Notenschreibprogramm Finale, Rest in Peace Finale. Wir haben diese Stücke dann zu meiner Klavierlehrerin mitgebracht. Und die fand die ganz toll und hat uns empfohlen, dass ich Unterricht nehmen soll. Und ich glaube, das erste Erdrutschereignis eigentlich war, dass ich bemerkt habe, dass es tatsächlich, dass ich nicht der einzige Verrückte bin, der das macht, bei dem Wettbewerb Jugend komponiert, wo ich glaube 2005 oder 6 oder so mit meinem ersten Opus 5 kleine Klavierstücke direkt einen Preis gewinnen durfte. Und da durfte ich auch hier nach Düsseldorf kommen. Das hat hier durch Zufall in Düsseldorf stattgefunden, in der Clara Schumann Musikschule. Dann wurde das gespielt und da waren viele andere gleichaltrige und etwas ältere Komponisten. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich so mit der Szene in Kontakt gekommen bin. Später dann bei David P. Graham in der Kompositionsklasse, ebenfalls in Düsseldorf hier an der Clara Schumann Musikschule. War das dann, wo ich auch gespürt habe, ich kann das beruflich, glaube ich, machen, weil er hat viel dafür getan, dass unsere Stücke aufgeführt werden. Da gab es tolle Kooperationen, da wurden unsere Stücke gespielt in der Tonhalle Düsseldorf, im Großen Saal oder am Tanzhaus NRW hier am Hauptbahnhof. Und das war wirklich eine tolle und bereichernde Zeit. Wir sind nochmal nach Italien geflogen, also wirklich, wirklich sehr, 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 sehr aktiv. Und das war wichtig für mich auf jeden Fall.
Ja, ich finde das auch total schön, dass das hier in Düsseldorf so möglich ist, dass diese Clara Schumann Musikschule so viel getan hat für Komposition, eben für ganz, ganz junge Leute. Und auch schön, dass du damit gestartet bist. Dann bist du in das Kompositionsstudium reingefallen.
Genau, also David Graham, dem ich dafür und auch für alles andere auch sehr dankbar bin, hat mich dann empfohlen, auch schon als Jungstudent es zu probieren. Schumann Junior an der Robert Schumann Hochschule bei Manfred Trojan damals. Und dann haben wir uns getroffen bei ihm zu Hause und haben ein bisschen ein Gespräch geführt. Und das war auch irgendwie, schien sehr passend. Die Chemie schien zu stimmen. Und ich habe mich dann 1,5 Jahre lang als Jungstudent und später dann noch 3, glaube ich, weitere Jahre im Bachelorstudium bei ihm als normaler, regulärer Student einschreiben lassen. Und aufgehört, abgeschlossen habe ich jetzt sowohl das Bachelor-Kompositionsstudium als auch das Exzellenzstudium Komposition bei Oliver Schneller.
Mhm, ganz, ganz wunderbar. Ich habe dich ja zuerst tatsächlich erst als Komponist so wahrgenommen, als ich irgendwann mal, ich bin ja 2006 nach Düsseldorf gekommen, und dann irgendwann habe ich mitbekommen, dass du Gesang studierst und dann hast du plötzlich überall gesungen. Wie ist denn das plötzlich passiert mit deiner Stimme?
Ja, ich habe eigentlich immer schon gesungen, also es war auch immer schon eine Aktivität, vokale Aktivität da in meinem Leben. Ich habe in den Chören gesungen von meiner Mama, die ist Chorleiterin. Und ja, es war nie wegzudenken, dass ich das so richtig professionell machen wollte oder das auch erstmal studieren wollte. Das kam auch dadurch zustande, natürlich, dass ich an der Robert-Schumann-Hochschule auch Sänger kennengelernt habe und Sängerinnen in der Gesangsklasse, die auch meine Stücke singen wollten und gesungen haben. Und dadurch ist dann so der Kontakt zustande gekommen und ich habe mich selber auch ausprobiert, natürlich an meinen eigenen Stücken, und irgendwie wollte ich das dann ein bisschen profunder probieren und habe dann Aufnahmeprüfung gemacht und so der ganz normale Weg. Hatte dann tatsächlich auch Glück natürlich mit meinem Lehrer und später natürlich auch nochmal Glück mit dem Opernstudio, dass ich dann direkt irgendwie da, sag ich mal, abgeworben wurde, an die Deutsche Oper, um reinzukommen ins Opernstudio, und jetzt bin ich im Ensemble, auch ein weiteres Mal großes Glück und bin sehr dankbar dafür, ja.
Ist das denn für dich jetzt so ein Stretch, also die Komposition mit der neuen Musik und dann das Opernrepertoire, wo ja auch viel sehr Klassisches dabei ist und Romantisches?
Ja, Stretch, also es sind schon zwei sehr, sehr gegensätzliche Welten. Das sind ja auch zwei Zielgruppen, die sich manchmal etwas beißen und behaken. Das finde ich aber gerade spannend natürlich, weil ich gerne jemand sein möchte, der beiden Seiten aufzeigt, dass die andere gar nicht so schlimm ist, wie sie immer denken. Und es befruchtet und belebt sich ja auch gegenseitig. Also ich finde gerade diese Symbiose irgendwie spannend. Nicht nur vom Repertoire her, sondern auch natürlich dieses Zusammenspiel aus dem, sag ich mal, verkopften Arbeiten als Komponist, also aus dem sehr körperlichen des Sängers.
Mhm. Und kannst du dann, ich meine, in die Deutsche Oper am Rhein macht ja auch, sag ich, mindestens eine Produktion im Jahr, die zeitgenössisch ist. Kannst du dann dich da irgendwie einbringen oder fragen dich die Kollegen auch um Rat, oder kannst du die beruhigen?
Ja. Ich versuche, die Hemmschwellen immer schön niedrig zu halten, was moderne Musik angeht, und habe jetzt zum Beispiel das Glück, dass ich gefragt wurde, für das Format Symphonica im Foyer eine Komposition beizusteuern, und das hat dann auch ein Kollege von mir gemacht, und ein paar der Symphonica haben das dann gespielt, und das war am Anfang auch ein bisschen so mit Berührungsängsten verbunden, weil natürlich ist so eine Oper als Institution auch eine Maschinerie, wo dann viel irgendwie immer dieselben Wege versucht zu laufen, und eine moderne Musik passt dann manchmal nicht ganz so rein, und wenn man dann versucht, das irgendwie abzuspulen, dann stößt man da vielleicht auf etwas Widerwillen, aber wir haben das irgendwie geschafft dann doch, das war eine tolle Aufführung, genau.
Und hat es dann dein eigenes Komponieren für Stimme verändert, weil du selber jetzt so viel auch klassische Oper selber machst und wirklich diesen Betrieb so gut kennst?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ja auch eine Oper komponieren dürfen und da kannte ich das auch schon recht gut. Ich glaube, zu wissen, wo die Schwierigkeiten liegen, gerade im Probenprozess, weil natürlich frisst Oper immer wahnsinnig viel Zeit im Probenprozess, und zu wissen, wo man sich jetzt als Sänger, aber auch als Dirigent, aber auch als Instrumentalist irgendwie aufhängen kann und dann zu versuchen, diese Stellen zu vermeiden oder am Ende davon irgendwie eine Belohnung einzukomponieren, dass man dann weiß, okay, wir haben jetzt hier diese schwierige Stelle, aber danach wird es leichter oder so. Und auch natürlich ganz basic Sachen wie man das Ensemble bedient oder wie Stimme funktioniert, natürlich, da kenne ich mich jetzt doch recht gut aus. Aber gerade finde ich, was so den Betrieb angeht und so diese tariflichen Sachen, so Punkt 6 ist die Probe vorbei und alle rennen weg, da kann man nicht mehr viel rausholen. Da muss man natürlich gucken, wie man damit pokert, auch als Komponist. Ja.
Und wenn ja ein anderer Komponist, Komponistin eine Opern schreiben wollen würde, gäbe es was du empfehlen würdest oder Tipps, damit es eben besser klappt mit den SängerInnen?
Als Sänger? Oder meinst du aus der Sicht eines Komponisten?
Beides.
Auch viele, viele Details natürlich. Jetzt so einen knackigen Satz kann ich jetzt von Komponist zu Komponist, glaube ich, nicht geben. Von Sänger zu Komponist, ich glaube, man vergisst oft, dass wir das natürlich, also dass man den Dirigenten nicht so gut sehen kann im Graben. Also man sieht den natürlich irgendwie, aber man ist ja szenisch normalerweise sehr beteiligt und guckt woanders hin und da sind zwar Bildschirme, aber es ist alles sehr wischiwaschi. Also man sollte, finde ich, als Komponist versuchen, eine Struktur zu erschaffen, eine musikalische Struktur, wo man als Sänger den Dirigenten nur als Notlösung, als Hilfestellung irgendwie benutzen muss und nicht komplett sich darauf fokussieren muss, weil sonst ist die Szene, sonst gucken alle nach vorne und das sieht nicht schön aus. Das wäre so vielleicht das Hauptding, dass man irgendwie versucht, kleine Inseln einzubauen, wo sich selbst beim größten Chaos, wenn alles auseinanderfliegt, wieder, wo man sich wieder finden kann. Mhm. Sowas.
Also ich kann mich selber erinnern, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man bedenkt, dass wir das ja dann auch auswendig singen müssen. Und ich habe selber mal vor Jahren bei einem Stück mitgewirkt, wo es war alles irgendwie machbar und es gab eine Stelle, die eigentlich nur aus zwei Tönen bestanden hat, aber in allen möglichen minimalen rhythmischen Verschiebungen und das war fast nicht machbar, weil das kriegst du, also das kannst du konzertant machen, aber das kannst du dir fast nicht merken.
Ja.
Und mir ist aufgefallen, da weiß ich nicht, was deine Meinung zu ist, dass es auch Komponistinnen gibt, die es irgendwie schaffen, ich sag mal, alles, was sie komponieren wollen, in eine Art Viervierteltakt reinzubringen und trotzdem ist alles drinnen. Mhm. Und das finde ich auch sehr hilfreich, wenn ich nicht die ganze Zeit, oh, jetzt kommt wieder ein 3/5er, jetzt kommt ein 4/8, sondern ich weiß, irgendwas läuft durch und trotzdem, aber ich bin kein Komponist, ich weiß nicht, was es dazu braucht, warum manche das können und es ist trotzdem komplex und spannend und manche machen es halt nicht.
Ja, das ist auch, da gibt es viele Meinungen zu, natürlich haben wir im Studium auch gelernt, eigentlich, wenn man viele komplexe Rhythmen in ganz komplexe Taktstrukturen noch aufschreibt, also man hat komplexe Taktwechsel, 3/8 und dann 4/4 und dann 5/16 und dann wieder 3/8 und so. Und da reinschreibt man dann nochmal sehr dezidierte kleine Quintolen und was weiß ich. Und wenn man das dann hört, dann klingt es fast wie 4/4 wieder. Also oft macht es gar keinen Sinn, das so komplex zu notieren. Auf der anderen Seite, als Orchestermusiker, wenn man den Dirigenten anguckt und man hat irgendwie 60 Takte Pause und die sind alle 4/4, dann muss man die ganze Zeit zählen. Wenn man weiß, okay, da kommt jetzt ein 3/8 vor meinem Einsatz, dann ist man wieder wach. Das kann auch sehr helfen. Aber aus Sängersicht kann ich das auch wieder sehr gut nachvollziehen, dass man dann lieber irgendwas durchpulsieren haben spüren sollte oder irgendwelche Instrumente, die einem den Einsatz mitgeben, dass man nicht immer nach vorne gucken muss, da ist es wieder, sondern dass man den Einsatz auch akustisch bekommt. Das kann sehr helfen, ja.
Und dann gibt es ja auch die Komponistinnen, die auch manchmal dran denken, vielleicht doch irgendwo einem den Ton mal nett zu verpacken, zu verstecken.
Ein Geschenk, wenn das passiert.
Das ist natürlich auch genial. Was glaubst du, ist wichtig für die Stimme, dass sich der Sänger oder dass du dich wohlfühlst mit der Stimme? Wie muss ein Stück beschaffen sein?
Ja, kommt natürlich aufs Genre an, sag ich mal, oder auf die Stilrichtung. Ich versuche immer sehr körperlich zu denken. Also ich versuche irgendwie auch als Komponist meinen ganzen Körper sozusagen mit zu benutzen. Und ja, ich kann natürlich dazu anregen, zu versuchen, mal auch als Komponist irgendwie über Dinge wie Atmung nachzudenken oder über Dinge wie Druck oder Fokus, Sitz, solche Sachen. Das sind abstrakte Begriffe. Wir Sänger verstehen sofort, was damit gemeint ist. Aber vielleicht kann man als Komponist oder als Komponistin auch versuchen, irgendwie damit ein bisschen besser umzugehen oder ein bisschen damit zu spielen oder sich einen Begriff davon zu machen, was das heißt, sodass man als Sänger oder Sängerin das Gefühl bekommt, okay, er hat sich was dabei gedacht. So.
Ja. Und wie ist das bei dir mit Tonhöhen? Weil ich auch da festgestellt habe, dass alle meine Kollegen es unterschiedlich machen. Es gibt natürlich die absolut hören, es gibt die da immer irgendwie in Intervallen liegen, die mit der Stimmgabel rumfuchteln, die ein Körpergedächtnis haben. Wie funktioniert das bei dir?
Ich bin ziemlich sicherer Absoluthörer. Das ist sehr hilfreich natürlich für moderne Musik vor allem. Aber Körpergedächtnis ist auch ein sehr, sehr gutes Ding. Also ich merke oft, okay, das muss jetzt ein G sein, weil das immer so sich angefühlt hat von der Vibration her. Also, oder weil ich da eben oben locker dran komme. Dann kann es jetzt kein A sein. Irgendwie so, das hilft auch. Ja.
Mhm. Aber wenn du Stücke für andere schreibst, dann denkst du auch daran, dass nicht jeder ein absolutes
Richtig.
Gehört.
Genau, ja, klar.
Das ist ja sehr, sehr, sehr schön.
Also Intervalldenken oder so, das muss man natürlich trainieren, auch als Sänger, der sich in moderner Musik bewegen möchte, dass man von jedem Ton jederzeit, egal was drumherum ist, eine Quarte, eine Quinte, einen Tritonus abwärts hinbekommt. Das ist einfach Training. Das glaube ich, das hilft.
Und hast du eine Meinung zu den schönen Mikrotönen? Kann man die einsetzen?
Ich denke schon, ja. Aber das ist eher, also ich habe das in meiner Oper auch gemacht, für SängerInnen, glaube ich, eher eine Farbe, die dann passiert, also ein bewusstes Abweichen vom Saubersingen, was auch erstmal eine Überwindung kostet, ein körperliches Training auch bedarf manchmal, dass man wirklich jetzt versucht, okay, ich will jetzt genau das nicht machen, was ich gerade machen will. Ja, also eher so als, nicht so als mathematische Übung, sondern eher als Färbung, als Abweichen von dem körperlichen Einrasten, was wir hier, das passiert ja auf unserer westeuropäischen Skala oder auf unserer normalen diatonischen Skala. Das fühlt sich für uns so richtig an. Und natürlich Leute aus Indien, die ganz andere Tonsysteme haben, die haben das ja ständig sowieso. Also es geht natürlich. Da muss man sich einfach umgewöhnen.
Und was schätzt du selber an Komponistinnen, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest als Sänger?
Die Standardantwort ist, dass man natürlich sich freut, wenn die Komponistinnen auf einen zukommen und fragen, was geht, bevor sie das Stück schreiben oder auch während sie das Stück schreiben und nicht sagen, ich habe das gemacht und dann sagt man ja, okay, das und das geht jetzt für mich nicht so gut, willst du das wirklich? Ich kann das probieren, aber es wird nicht den Effekt haben. Also diese Offenheit, wenn ich dann sage, schau, ich glaube, du willst das, ich kann das anbieten, das ist jetzt nicht das, was du notiert hast, aber ich glaube, der Effekt ist trotzdem vielleicht stärker sogar als das, was dann da steht, und die dann auch irgendwie kompromissbereit sind, das hilft sehr.
Ja. Und wie bringst du das alles jetzt zusammen? Also wie bringst du die Balance rein? Ich meine, du hast die Oper, du hast da einen Probenplan, du bist da ja teilweise jeden Tag ein paar Stunden, dann musst du ja dein Repertoire noch üben und was für die Stimmen machen und wann komponierst du dann?
Ja, ist es manchmal nicht leicht, wenn Probenphasen sehr intensiv sind, natürlich gerade so Endprobenphasen vor Premieren, dann ist fürs Komponieren fast kein Raum mehr. Man hängt ja dann wirklich teilweise 8-9 Stunden so rum. Aber die Utopie ist sozusagen, dass man natürlich nicht das ganze Jahr mit Produktionen voll hat, sondern dass man irgendwie sagt, eine Produktion dauert 6 Wochen und man hat jetzt dann 6 Wochen, wo man sich aufs Singen konzentriert und danach hätte ich dann 6 Wochen, wo ich mich eher aufs Komponieren konzentriere, wo dann ein Auftrag kommt oder so. Und so, dass sich das dann irgendwie einpendelt über das Jahr auf ungefähr 50-50. Das wäre so die Idee.
Da möchtest du hin.
Genau, ja, das probiere ich irgendwie auszugleichen. Wenn ich jetzt merke, okay, jetzt gerade, oder mir steht eine intensive Singzeit bevor, dann versuche ich das komponierenmäßig auszugleichen vorher.
Und wie ist so dein Umfeld? Wie gehen deine Freunde, Familien, Kollegen um, auch wenn du neue Musik machst?
Die neue Musik ist, ja, ich weiß nicht, also ich habe das Glück natürlich, dass die Leute, mit denen ich mich umgebe, da sehr offen für sind, für neue Musik. Das Manko als Komponist, was das Sozialleben angeht, ist natürlich die nicht zu vermeidende Einsamkeit, wenn man sich ins Studio oder ins Atelier zurückzieht oder an den Schreibtisch einfach setzt, weil man das halt muss, weil das halt einfach Zeit frisst auch. Also man kann dann oft nicht mit den Kollegen nach der Probe noch irgendwie sich in die Bar setzen, sondern ich habe das oft gehabt, okay, ich muss jetzt leider, ich trinke jetzt noch einen und dann gehe ich ins Studio. Dann kann ich, also das ist dann manchmal, wo das so ein bisschen aneckt, aber die sind natürlich alle sehr verständnisvoll und freuen sich ja auch für mich, wenn mich das ausgleicht, und das ist ja auch etwas, was ich machen muss, und das hat auch, glaube ich, jeder verstanden.
Und hast du das Gefühl, dass es immer noch Vorurteile gegenüber der neuen Musik gibt, und wenn ja, was können wir tun oder was tust du dafür, dass sich das ändert und die Menschen einen Zugang finden können?
Ja, es gibt Vorurteile, klar, habe ich ja auch vorhin gesagt, mit den beiden Welten, irgendwie Oper und neue Musik, Avantgarde, die sich oft irgendwie bekriegen und so gegenseitig ablehnen. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, vor allem auf der Seite der KomponistInnen natürlich, also auf der Seite derer, die sich viel mit moderner Musik beschäftigen, sind die Vorurteile, also gegen Oper, geschrumpft, weil natürlich wir in einer sehr heterogenen Zeit leben, was den Stilpluralismus angeht sozusagen, und man ist automatisch irgendwie für alles offen, wenn man Komposition studiert hat, habe ich das Gefühl, und das ist auch gut so, und dafür bin ich auch, also das versuche ich halt auch auf der anderen Seite irgendwie zu etablieren, weil da ist es nicht immer so, aber ja, ich habe natürlich mit der Zeit eine Liste an Stücken irgendwie, die ich oder eine YouTube-Link-Liste, die ich dann mal rumschicke, schau, das ist doch gar nicht so schlimm, wie du dachtest. Also moderne Musik kann natürlich bewegen, und gerade Oper, und das finde ich auch, deswegen finde ich diesen Bereich so spannend, hilft natürlich wahnsinnig dabei, diese Hemmschwellen irgendwie zu überwinden oder diese Hindernisse, diese mentalen Hindernisse zu überwinden, weil ich kann das verstehen, Kammermusik, sogar Symphonik ist eher ein trockenes Genre, sag ich mal, und man setzt sich dann dahin und dann klingt das nicht harmonisch und wenn man damit noch nie was zu tun hatte, dann ist es vielleicht komisch und nicht, man möchte das nicht nochmal. Aber in der Oper ist natürlich das Visuelle noch dabei und das Narrative, also man kann sich irgendwie mit den Charakteren verbinden und ich glaube, da ist immer für jeden was dabei, auch wenn man mit der Musik vielleicht alleine abstrakt nichts anfangen kann, aber ich habe das Gefühl, Oper ist schon so ein Event an sich, so ein Happening, da geht der Vorhang auf und so, das packt irgendwie alle und das kann dann auch dazu führen, dass man sich mit der Musik identifiziert, obwohl das etwas ist, was rein auditiv eigentlich gar nicht so in der Hörhistorie vorherrscht.
Ja, das Visuelle hilft ja, glaube ich, oft. Ne? Also ja. Es gibt ja auch manche schrägeren Stücke bei Filmen, da stört es keinen Menschen. Genau, ja. Oder ich finde es auch immer schön, Leute auch, die vielleicht neue Musik noch nicht so gut kennen, gebe ich auch oft den Tipp, setzt euch nach vorne, weil manchmal ist es ja auch lustig, wenn der Pianist im Klavier rumklettert, genau, oder ja. So. Ja. Und dann bleibt das irgendwie hängen. Du hast ja gerade erwähnt, dass du dieses Jahr auch eine Oper geschrieben hast, deine erste? Oder?
Vor 2 Jahren.
Genau.
Wurde die aufgeführt.
Genau. Und magst du uns über diese Oper ein bisschen was erzählen?
Ja, das ist The Flight to Egypt, die Flucht nach Ägypten. Das wurde beauftragt vom Landestheater Linz in Österreich und das war ein Projekt, das von der EU gefördert wurde, Creative Europe, und das war eine Kooperation aus den Städten Linz, Modena in Italien und Novi Sad in Serbien, und die Oper wurde dann tatsächlich auch an den 3 Opernhäusern dieser 3 Städte aufgeführt. Ja, es war natürlich ein wahnsinnig bereicherndes, inspirierendes, tolles Projekt mit vielen, vielen wunderbaren Künstlern und Musikerinnen, und das hat mich sehr gefreut, dabei zu sein. Die Oper ist also da geht es um die apokryphen Kindheitsevangelien von Jesus Christus. Die Kindheit von Jesus, die darin besteht, dass sie eben aus Syrien tatsächlich nach Ägypten fliehen müssen, vor Herodes eben. Und dann kommen sie in ein Krankenhaus, weil sie eben auf dem Weg dorthin durch die Wüste viele schreckliche und furchtbare Dinge erlebt haben und vielleicht auch ein bisschen im Delirium sind oder am Halluzinieren. Und dort in diesem Krankenhaus findet eben diese Story statt, dass sie sich mit dem Krankenhausteam unterhalten, mit den Doktoren. Und das ist im Grunde der Inhalt der Oper.
Ja. Mhm. Und das hat sich dann für dich gut gefügt mit Regie und Libretto, weil das ist ja schon immer spannend, wie alles zusammenkommt. Das ist ja wirklich so ein Gesamtkunstwerk, Oper.
Ja, das stimmt. Ja, man muss gucken, ne, wenn man das zum ersten Mal macht, auch wie man als Komponist da versucht, das durchzusetzen, was man will, und wie man das auch sich vorher schon vorgestellt hat, was da passiert szenisch, ohne dass man zu viel Einfluss nimmt, weil das ist natürlich nicht der Job des Komponisten. Natürlich kann man Vorschläge machen, natürlich kann man auch Fragen stellen, aber normalerweise in einer Oper, das war jetzt bei mir natürlich glücklicherweise nicht so, aber oft ist es ja so, der Dirigent will irgendwie sein Ding machen und der Regisseur will sein Ding machen und dann ist der Komponist auch noch irgendwie dabei und alle wollen irgendwie ihre Vision durchsetzen, und da muss man ein bisschen gucken, wie man da Kompromisse macht und Kompromisse findet und versucht, kollegial zu bleiben. Aber in meinem Fall hat sich das gut gefühlt, ja, es gab ein tolles Team, und ich war von Anfang an eigentlich sehr überzeugt von der Szenerie. Ich habe hier und da ein bisschen Lichtfragen klären können und ein bisschen auch mit den Sängern direkt geredet, dass es ihnen auch helfen könnte, wenn sie szenisch etwas aktiver sind oder etwas weniger aktiv sind oder so. Also dann vielleicht eher über den kleinen Dienstweg als erst über Regisseur und dann auf den Sänger, sondern du kannst auch direkt mit den Sängern reden. Oft.
Meinst du, dass es dir da geholfen hat, dass du den Betrieb auch so gut kennst und auch weißt, wo so die Herausforderungen liegen können? Und
auf jeden Fall, ja. Ja, das hat mir schon geholfen.
Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja, wir hörten gerade After Summer von Valentin Ruckebier. Valentin Ruckebier hat gesungen und Austeia Valoschite hat uns ja am Klavier erfreut. Wunderschön.
Okay.
Ja, leider die Menschen, die jetzt dann das nur im Podcast hören werden, die können das nicht hören, die müssen dann auf deine Webseite gehen, genau, und gucken, wo sie dich live hören, mindestens an der Deutschen Oper am Rhein, aber sicher auch an anderen Orten. Ich habe ja schon gefragt, wie diese Balance aussieht. Wie gestaltest du sonst so deinen Tag? Ich bin ja immer so neugierig, wie Leute ihren Tag gestalten, ob es eine Art Zeitmanagement gibt. Was empfiehlst du? Bist du strukturiert? Was machst du zum Ausgleich?
Ja, strukturiert. Also das Schöne bei den beiden Professionen, die ich ausübe, ist, dass sie einander Ausgleich sind sozusagen. Deswegen brauche ich jetzt nicht noch irgendwie zusätzlich zu viel. Aber ich mache gerne Sport, auch im Fitnessstudio, oder bin natürlich auch sehr viel draußen, so viel ich kann. Die Oper gibt mir vor, wie ich meinen Tag zu strukturieren habe, weil die Probenpläne am Tag vorher immer erst kommen. Das ist das, wo man dann irgendwie gleichzeitig spontan und flexibel und alles sein muss. Ja, aber das sind so im Grunde die harten Fakten, die ich irgendwie einzubauen versuche. Und wenn dann Zeit zum Komponieren ist, dann nehme ich mir die auch. Also das ist das Wichtige.
Und wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
Das ist jetzt eine große Frage. Geprägt sicher Leute an der Hochschule, also mit Sicherheit meine beiden Lehrer Manfred Trojan und Oliver Schneller. Manfred natürlich als einer der letzten großen Namen aus der alten Generation, sage ich jetzt vor allem, wo Wolfgang Riem von uns gegangen ist, leider, ist natürlich auch ein Experte im Bereich Oper, und bei ihm habe ich sehr viel über Oper auch gelernt, bevor ich dort angefangen habe zu arbeiten, und auch natürlich aus der Sicht eines fantastischen Komponisten viel über Probleme und Dinge, wie man sie umgeht, oder Lösungen, Probleme und Lösungen im Grunde im Bereich der Oper. Das hat mich, glaube ich, sehr geprägt. Inspirieren, oder was hattest du gefragt? War das die?
Geprägt und inspiriert.
Inspiriert, genau. Inspirieren tut mich laufend alles Mögliche. Also fremde Kunst sicher, in allen möglichen Bereichen und Genres, und nicht nur klingend, sondern auch bildend. Aber ich gehe vor allem sehr, sehr gerne in die Natur. Also ich finde, der Hauptquell meiner Inspiration und auch meiner Energie liegt immer irgendwie in Landschaften oder in Pflanzen oder auch in Tieren, und das ist das, wo ich meine Hauptschaffenskraft irgendwie draus schöpfe. Ja.
Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch zu sein in diesem lustigen Musikbusiness, und wie gelingt dir das?
Manchmal gelingt es mir besser, manchmal weniger gut, weil man sich tatsächlich, also das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, wo ich mich am Anfang ein bisschen gewundert habe, dass das tatsächlich so ist, an der Oper, dass einem Menschen, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, die manchmal nicht mehr so die Motivation dafür haben, oder wo es oft einfach zu so einer Maschinerie geworden ist, und sich dagegen zu behaupten, ist manchmal ganz schön schwer. Also das mental so aufrechtzuerhalten, dass es eben tatsächlich nicht nur ein Plan abarbeiten ist und ein Ja, wir müssen, weil es verkauft sich, sondern dass man irgendwie weiß, okay, wir sind hier ein Team und wir ziehen hier an einem Strang und wir versuchen hier Kunst zu machen, irgendwie den Widrigkeiten, welchen Widrigkeiten auch immer zum Trotz. Das ist manchmal gar nicht so leicht, das wiederzuentdecken in diesem Betrieb, in diesem durchinstitutionalisierten Betrieb. Und da hilft mir natürlich wieder das Komponieren, weil das ist tatsächlich dann das, wo ich komplett ich sein kann und auch mich komplett entfalten und ausleben kann. Und das versuche ich dann auch wieder mitzunehmen in den Probenbereich, wenn es manchmal ein bisschen nüchterner ist.
Mhm. Du kannst wahrscheinlich dann auch, dadurch, dass du ja an der Oper fest angestellt bist, bist du jetzt beim Komponieren vielleicht nicht ganz von den Finanzen abhängig, dass du da viel freier auch
das
bist?
Stimmt. Oder? Das stimmt. Das ist natürlich ein Vorteil, den ich gerne mitnehme. Genau, aber ich nehme trotzdem gerne jeden Auftrag an,
der
da reinkommt.
Das ist immer wunderbar, ja. Aber ich merke das ja auch an manchen Stellen, wo das so ist, dass wir auch manchmal freier reagieren. Und dann wünsche ich mir das auch in den Bereichen, wo ich eben auch monetär irgendwie abhängig bin oder so.
Man hat ja bei Charles Ives, glaube ich, dann auch bemerkt, er war ja Versicherungsvertreter vom Hauptberuf, und der hat ja dann tatsächlich der hat ja nur komponiert, weil er es eben lustig fand oder weil es ihm Spaß gemacht hat und weil er auch spannend fand, irgendwie verschiedene Dinge auszuprobieren, die es vielleicht vorher nicht so gab, wie diesen zwei Schallplattenspielern mit unterschiedlichen Stücken, die gleichzeitig laufen, die sein Vater ihm in jungen Jahren vorgespielt hat und so. Und wäre er abhängig gewesen davon, dass er damit dann Geld verdient, wären wahrscheinlich diese experimentellen Sachen, die ihrer Zeit weit voraus waren, nie entstanden. Hm. Das ist natürlich spannend.
Und er war ja auch so großzügig, er hat ja auch wahnsinnig viele andere Komponisten gefördert und hat sich erstmal selber gar nicht so nach vorne gestellt. Ja. Und was bedeutet dann für dich Erfolg?
Erfolg geht für mich natürlich, was heißt natürlich, ne, geht für mich nach innen eher. Ne? Also es ist nicht so sehr das nach außen zeigen können, ich habe so und so viele Instagram-Follower und keine Ahnung, habe jetzt den Terminkalender ausgebucht bis 2030. Das ist natürlich schön, wenn das passiert und das ist auch eine tolle Möglichkeit, sich dann wieder zu entfalten. Also wenn man also es gibt einem auch Freiheit. Aber der eigentliche Erfolg für mich ist natürlich, wenn ich es schaffe, irgendwie mich selber ein Stückchen näher kennenzulernen oder mich selber ein bisschen zu verändern durch die Kunst, die ich mache. Und wenn das dabei dann noch andere Menschen erreicht, dann umso mehr. Also eigentlich jeder applaudierende Mensch nach der Vorstellung ist irgendwie ein Erfolg.
Und was treibt dich so an oder hast du eine Vision?
Die Vision, derjenige zu sein, der tatsächlich diese beiden auf den ersten Blick unvereinbaren oder unvereinbar scheinenden Welten tatsächlich zu vereinen und beides irgendwie parallel zu meistern. Also dass man tatsächlich, ich weiß nicht, wie viel Egoismus da drin steckt, dass man tatsächlich weiß, okay, Valentin Rockebier, ach, das ist der Komponist und Sänger. Und nicht nur, dass manche Leute sagen, das ist der Sänger und manche Leute sagen, das ist der Komponist, sondern dass das tatsächlich so irgendwie zusammenwächst, dass es wirklich eine untrennbare Einheit ist und in mir sozusagen sich das findet.
Mhm. Also, ja, das ist immer schön, wenn man so komplett wahrgenommen wird mit allem, was man macht. Ja. Als letztes möchte ich gerne noch von dir wissen, welchen Tipp möchtest du den jungen oder jüngeren KünstlerInnen geben?
Ja, ganz basic. Be yourself. Also ich glaube, das wurde auch in deinem Podcast schon oft gesagt, diese Antwort, aber das ist tatsächlich das Allerwichtigste, glaube ich. Also dass man sich nicht davor fürchtet, Dinge zu tun, die vielleicht schon 100 Mal gemacht wurden. Wenn die in dem Moment gerade stimmen für dich, dann mach sie halt einfach nochmal. Ich glaube, das ist das Ding, was viele KomponistInnen am Anfang ihres Studiums oder am Anfang ihrer Laufbahn, da fürchten die sich richtig vor. Die haben richtig Angst, etwas zu tun, was es schon mal gab. Das ist fast nicht vermeidbar. Und deswegen finde ich es viel wichtiger, irgendwie den Charakter, den man hat, tatsächlich darin zu zeigen, dass man die Musik die man schreibt, mehr begreift als Transportmittel für den eigenen Charakter, weil dadurch wird es dann einzigartig. Und ich glaube, das ist so der Tipp. Also sich nicht so sehr vom Außen steuern lassen, sondern eher vom Innen.
Ja, halte ich auch für sehr wichtig. Aber das ist, glaube ich, mit das Schwierigste.
Ja, natürlich. Das bedarf viel Training. Ja.
Und ich glaube, da komme ich jetzt auch nochmal so zurück zu der Oper, weil du auch dieses, ne, wenn ich mich selber einbringe, das ist ja das, was es interessant macht. Und gerade wenn ich mir jetzt die klassische Oper oder irgendwelche Mozart-Opern oder so anschaue, die wir vielleicht auch schon 100 Mal oder so gesehen haben und was weiß ich, wie oft eine Susanna oder eine Gräfin. Aber das Spannende ist ja eben, was macht Frau Müller damit, was macht Frau Meier damit? Es ist jedes Mal anders.
Genau, ja.
Und da würde ja auch keiner sagen, ja, ich singe das nicht mehr, weil das ist schon 1000 oder 1 Million Mal gemacht.
Ja, ja.
Genau, aber die Selbstverständlichkeit wünschen wir uns natürlich auch für die neue Musik. Ja, wir haben jetzt das Vergnügen, nochmal ein Musikstück zu hören. Ich sage vielen, vielen Dank, Valentin, dass du hier bei mir warst.
Sehr gern.
Und wünsche dir natürlich auch alles Gute für den weiteren Weg und dass das noch genialer zusammenkommt und noch viele Opern schreiben darfst.
Jo, vielen Dank.
Dies war also das heutige Interview und ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer auf deine Ideen und Anregungen über Facebook oder E-Mail. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir in diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben und diesen auch gerne deinen Freundinnen und Kollegen zu empfehlen. Ich danke dir. Dir alles Gute. Liebe deine Musik, liebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene. Thank you.